Guten Morgen oder hallo in deinen Tag, wann auch immer du das hier anschaust. Bis vor relativ kurzer Zeit habe ich wenig darüber nachgedacht, was passiert, wenn ich sterben werde. Also was mit mir passiert nach meinem Tod. Ich war eher damit beschäftigt, im Hier und Jetzt klarzukommen und so mein Leben hier aufzubauen und zu gestalten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie oft denkst du darüber nach, dass was nach deinem Tod ist? Wie oft denkst du überhaupt darüber nach, dass du mal sterben wirst? Ich vermute mal bei den allermeisten von uns nicht allzu häufig. Deshalb lade ich dich ein, die nächsten Minuten dazu zu verwenden, genau das mit mir zusammen zu tun und diese Gelegenheit zu nutzen. Denn ich möchte mit dir über Ewigkeit sprechen. Genauer gesagt über unsere Ewigkeit und den Zusammenhang mit unserem Heute, mit unserem Leben jetzt. Denn unser Blick auf das, was noch kommt, auf unsere Zukunft, verändert immer, wie wir heute leben. Mir ist vorhin übrigens aufgefallen, dass ich eine total passende Teeflasche mir mitgebracht habe, wo Vorfreude draufsteht. Das ist absolut angemessen. Vielleicht glaubst du gar nicht, dass es sowas wie eine Ewigkeit überhaupt geben wird. Vielleicht rechnest du eher damit, dass nach deinem Tod einfach alles vorbei ist und nichts mehr ist. Oder du weißt es nicht sicher, weil du dich eben noch nicht damit beschäftigt hast. Ich glaube, das geht vielen so, auf jeden Fall einigen meiner Freunde, mit denen ich darüber gesprochen habe. Vielleicht hast du aber auch aus dem einen oder anderen Grund tatsächlich schon mal über Ewigkeit nachgedacht oder über einen danach. Wenn du Christ bist, würde ich mal davon ausgehen. Ich glaube, dass es wichtig ist für uns alle, für dein und mein Heute, dass wir darüber nachdenken, weil es großen Einfluss darauf hat, wie du über dein Leben denkst und auch was Sinn für dein Leben macht. Wenn du weißt, dass du morgen ans Meer verreisen wirst, dann wirst du heute andere Dinge tun, als wenn du weißt, es ist Corona und du gehst nirgendwo hin. Bei uns ist der Tod und ein danach privat kaum Thema, aber auch in unserer Kultur, so im größeren Rahmen eigentlich ja nicht. Das spielt kaum eine Rolle, im Gegenteil. Alles dreht sich eigentlich immer darum, wie du dein Leben hier voll ausschöpfen und genießen kannst und wie du alles mitnehmen kannst und sogar, wie du es möglichst schmerzfrei noch verlängern kannst. Was nach all diesem Ausschöpfen und Genießen und Verlängern hier kommt, darüber reden wir nicht so viel. Höchstens, wenn wir Angehörige haben, die alt sind, bei denen das nicht mehr so weit weg ist oder wenn wir selbst schon älter sind. Das war aber nicht immer so, dass Menschen so damit umgegangen sind und das ist auch heute nicht überall so auf der Welt. Ich denke mittlerweile, dass ein bewussterer Umgang auch für uns klug wäre und ich habe mittlerweile erlebt, was für einen Unterschied es für mich macht. Der Bibeltext, den wir uns gleich zusammen anschauen werden, kann uns dabei helfen, so einen bewussteren Umgang zu finden. Dieser Text stammt aus der Offenbarung, dem letzten Buch in der Bibel. Und vielleicht findest du, dass Offenbarung irgendwie ein ziemlich abgehobener Name für ein Buch ist. Das Wort kann sehr nach Esoterik klingen und sehr mystisch und irgendwie ein bisschen hochtrabend, wenn man so von so einer Offenbarung redet. Offenbarung ist aber im Prinzip einfach ein altes deutsches Wort, das immer noch am besten beschreibt, worum es geht. Deswegen kann man es nicht einfach ersetzen. Eine Offenbarung von Gott ist ein Ereignis, bei dem Gott jemandem etwas offenbar macht, also etwas zeigt oder etwas deutlich macht, ihn oder sie etwas erkennen lässt. Manchmal auch in Visionen, bei denen der Menschen dann Dinge sehen und hören lässt. Das Besondere am biblischen Buch Offenbarung ist, dass es überwiegend aus prophetischen Visionen besteht, die Gott dem Autor gegeben hat, wo er ihn Dinge hat sehen und hören lassen und der Autor hat diese wiederum aufgeschrieben. Falls dir das alles mit Prophetie und Visionen komisch vorkommt und total fremd ist, damit bist du nicht alleine. Viele Menschen, auch ganz viele Christen, vielleicht zählst du dich auch dazu, haben so ihre Schwierigkeiten mit Prophetie und auch gerade mit der Offenbarung. Es scheint manchmal, als ob man an ihre Bedeutung nicht rankommt, nämlich weil sie durch viele Symbole und Bilder verschlüsselt ist. Wir verstehen als heutige Leser oft nicht direkt, was gemeint ist, wenn wir den Schlüssel zu diesen Symbolen und Bildern nicht haben. So ging es mir auch ganz lange Jahre. Die Offenbarung liest sich in Teilen wirklich wie so Science-Fiction oder so Fantasy. Es geht um Engel und merkwürdige Wesen und um große Schlachten und am Ende geht die Welt unter, wenn man es dramatisch ausdrücken will. Vieles wirkt irgendwie weit weg und ganz fremd und unverständlich. Deshalb brauchen wir den Schlüssel. Und ein Schlüssel, der bei vielem in der Offenbarung hilft, es zu verstehen, ist das, was die ersten Leser der Offenbarung auch schon hatten, nämlich das Alte Testament, die jüdischen Schriften, der erste Teil der Bibel. Wenn man diesen Schlüssel hat und da Dinge nachlesen kann, dann kann man viele dieser Bilder entschlüsseln und dann ergeben sich erstaunliche Zusammenhänge. Es gibt Perspektiven auf unsere Welt und darüber hinaus, Rückschauen und Vorschauen. Und vieles wird klarer und es zeigt, wie groß und gut Gott und sein Plan sind. Die Offenbarung ist dazu da, um Vorfreude zu schüren. Die Szene, die wir gleich im Text sehen, die spielt sich übrigens im Himmel ab, also in Gottes neuer guter Welt, in die er alle Menschen einlädt. Genauer gesagt findet sie vor Gottes Thron statt, man könnte also sagen in einem himmlischen Thronsaal. Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, der war einer der engsten Freunde von Jesus gewesen. Und später war er dann einer der Leiter dieser jungen Glaubensbewegung der Christen geworden. Etwa 60 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus, also im Jahr 90 nach Christus ungefähr, stand es richtig schlecht um die Christen. Sie wurden immer mehr, sie wurden aber für ihren Glauben verfolgt und gefoltert und getötet. Johannes war schließlich auf die griechische Insel Patmos verbannt worden und er konnte nichts tun, um die jungen Christen zu ermutigen. Er saß fest, er wusste nicht, wie es um seine engsten Freunde stand und er hatte keine Ahnung, ob in 50 Jahren noch ein einziger Christ leben würde. Genau in diese verzweifelte Situation rein begegnet ihm Jesus in einer Vision. Er spricht ihn an und er sagt ihm, dass er ihm einige Dinge zeigen möchte. Ein paar Dinge, die sind und einige Dinge, die kommen werden. Vielleicht glaubst du gar nicht an Wunder und Visionen, aber kennst du das, dass es so Dinge gibt, die du nicht erklären kannst? Vielleicht ein Traum, der unheimlich realistisch wirkt oder verrückte Zufälle. Vielleicht kannst du das, was hier beschrieben ist, erstmal ein bisschen so annehmen, wie etwas, dem du vielleicht skeptisch und fragend gegenüberstehst, das aber irgendwie auch interessant ist und das vielleicht eine Bedeutung für dich haben könnte. Johannes hat jedenfalls auf Jesus' Auftrag hin alles aufgeschrieben, was er gesehen und gehört hat, sodass wir es heute lesen können.
Ich lese den Bibeltext aus Offenbarung 7, Vers 9 bis 17. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbare Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte: Weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen? Sag du es mir, mein Herr, erwiderte ich. Du weißt es. Da sagte er: Diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor dem Thron Gottes und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keine Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird all ihre Tränen abwischen.
Wir schauen uns diesen Text jetzt in drei Abschnitten an. Erstens Vorhang auf, die Szene. Was passiert hier eigentlich? Dann zweitens, wer glaubt denn sowas? Ist das glaubwürdig? Und drittens, wer sowas glaubt? Wie es dein Erleben verändern wird, wenn du mit der Ewigkeit rechnest. Also erstens Vorhang auf, die Szene. Wie gesagt, wir befinden uns im Himmel vor einem Thron und drei Kapitel vorher in der Offenbarung sieht Johannes diesen Thronsaal zum ersten Mal und beschreibt ihn näher. Er beschreibt ihn als wunderschön und prunkvoll. Der Boden im Tempel ist kristallklar und glänzt wie Glas. Vor dem Thron brennen sieben Fackeln und über den Thron spannt sich ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd. Unmittelbar um den Thron herum stehen vier besondere Wesen und weiter in einem Kreis um den Thron herum stehen 24 weitere Throne, auf denen Älteste sitzen, in weißen Festgewändern und mit goldenen Kronen auf dem Kopf. Vom Thron aus gehen Blitze und Donner und gewaltige Stimmen aus und der, der auf dem Thron sitzt, strahlt wie ein Diamant. Das alles steht für Herrlichkeit und Herrschaft, für Königlichkeit und Erhabenheit. Johannes wirft einen Blick auf Gottes Schönheit und Heiligkeit. Und was er hier im Text noch beschreibt, ist, dass alle, die bei Gott im Thronsaal sind, Gott anbeten und ihm Ehre erweisen, dass die Ältesten sich verneigen und dass sie ihre Kronen vor Gottes Thron niederlegen. Es ist nicht ganz eindeutig, für wen oder was diese vier besonderen Wesen stehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sie zu deuten. Es gibt Hinweise, dass sie für die Gesamtheit der Schöpfung stehen könnten oder für eine bestimmte Art von Engeln. Auch wer die Ältesten auf den Thronen sind, ist nicht ganz klar. Aber ich glaube, das ist auch nicht wichtig für uns. Was Gott wichtig war, dass wir es wissen sollen, das erklärt er Johannes explizit oder er lässt es erklären. Johannes wird zum Beispiel ja später hier im Text einmal gefragt, weißt du, wer die und die sind? Und er sagt nein und dann wird es ihm erklärt. Ich glaube, wichtig für uns aus dieser prunkvollen himmlischen Szene ist mit den verschiedenen Menschen und Lebewesen um Gott herum, dass die ganze Schöpfung, alle irdischen und himmlischen Wesen Gott anbeten. Sie erkennen seine Herrlichkeit und seine Größe und sie staunen über ihn, sie lieben ihn und sie sind bei ihm in seiner Nähe. Lass uns mal diese Menschenmenge ansehen, die Johannes hier sieht. Wer sind die? Johannes schreibt ja, es sind Menschen aus allen Ländern und Völkern der Welt. Sie sind unzählbar, sie tragen weiße Festgewänder und sie halten Palmzweige in den Händen. Der Älteste erklärt Johannes, dass sie die härteste Zeit der Welt hinter sich haben und dass ihre Gewänder im Blut eines Lammes gewaschen wurden und deshalb sind sie so weiß. Sie stehen jetzt vor Gott und sie dienen ihm Tag und Nacht. Was bedeutet das alles? Durch was für eine harte Zeit sind die da gegangen? Die Bibel sagt, dass diese Welt ein Ende haben wird. Sie ist zu verdorben, um gerettet zu werden. Katastrophen werden sich zuspitzen, sowohl Kriege als auch Naturkatastrophen. Und das Ganze ist Ausdruck eines Kampfes, den Gottes größter Feind schon lange gegen Gott führt. In der Bibel wird er Satan genannt. Seine Ziele sind Zerstörung und Tod der Menschen. Und Richtung Ende wird alles schlimmer und es wird härter. Der Kampf zwischen, wenn du es so willst, Gut und Böse, wird intensiver. Und die Menschen müssen sich, wie jetzt auch schon, entscheiden, zu wem sie gehören wollen. Diese Phase wird in der Offenbarung oft die große Bedrängnis genannt. Ein Vergleich, den die Bibel für diese Zeit auch anführt, ist der Vergleich der Wehen kurz vor einer Geburt. Die Schmerzen werden immer heftiger, es ist kein angenehmer Prozess, aber durchhalten lohnt sich, weil das Ziel klar ist und es ist schon in Sicht, nämlich neues Leben. Und in diesem Fall neues Leben in einer neuen, heilen Welt, in der Gott als guter König regieren wird. Trotzdem ist hier mit dieser unzählbaren Menschenmenge sehr wahrscheinlich die Gesamtheit aller Christen aus allen Zeiten gemeint, die alle ihren Anteil an Schwere, an Leid und auch an Angriffen erlebt haben, weil sie zu Jesus gehören, zum Lamm. Auch wenn nicht alle diese spezifische, harte letzte Zeit miterlebt haben werden. Warum halten jetzt diese Menschen also Palmzweige in ihren Händen? Für die Leute damals war das genauso eindeutig, wie wenn heute jemand mit so einem Pokal dastehen würde. Diese Menschen sind Sieger. Außerdem tragen sie diese edlen Festgewänder, also es gibt irgendwas Besonderes zu feiern. Inwiefern sind das Sieger? Wie haben sie gekämpft? Haben sie besonders gut durchgehalten, besonders gut geglaubt oder besonders gute Taten getan vielleicht? Nein, darum geht es nicht. Sie sind Sieger wegen des Lammes. Nun, was ist das für ein Lamm? Ich habe es schon kurz angedeutet. Als Johannes den Thronsaal zum ersten Mal sieht, schreibt er, ich lese das mal vor, wie er das schreibt. Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist. Und dann werfen sich die vier lebendigen Wesen vor dem Lamm nieder und singen ihm zu. Würdig bist du, du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott und sie werden einmal auf der Erde regieren. Und dann stimmt eine unzählbare Schar an Engeln mit ein. Würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Also wer ist dieses Lamm und was passiert da? Jemand, der genau so beschrieben wird, der genau das getan hat, der sich hat opfern lassen, wie sonst im Judentum üblicherweise ein Lamm zur Schuldvergebung, ist Jesus, der als Mensch geboren wurde, um den Menschen Gott wieder vorzustellen und zu sagen, Gott ist ein Vater, der seine Menschen so sehr liebt, dass er alles dafür hergeben würde und alles dafür hergeben wird, um sie für sich zurückzugewinnen. Und Jesus gewinnt. Gegen den Tod und gegen das Böse in uns Menschen und um uns Menschen herum. Und zwar gewinnt er, indem er stirbt. Indem er zu so einem Opferlamm wird, das damals symbolisch Schuld für Menschen übernommen hat. Nur dass dieses Opfer von Jesus ein für alle Mal, für alle Zeiten gilt und dass Jesus tatsächlich unsere Schuld auf sich genommen hat. Die uns bis dahin von Gott getrennt hat und Gemeinschaft mit ihm unmöglich gemacht hat. Bei Gott werden Kämpfe nicht so ausgetragen, wie wir oft Kämpfe verstehen. Den größten Kampf gewinnt Gott, indem er sich in Jesus hingibt und sich selbst opfert aus Liebe, um uns für sich zu gewinnen, für den Himmel, für seine neue, gute Welt. Johannes sieht diese Menschenmenge und er versteht, ihr Vertrauen auf das Lamm hat ihnen den Sieg gebracht, hat sie zu Siegern gemacht. Ihr Vertrauen war ihre Rettung. Nicht ihre Klugheit, nicht ihre Tatkraft, nicht ihr Wille oder ihre guten Pläne oder Taten, noch nicht mal ihre Kirche, nicht ihr ehrenamtliches Mitarbeiten oder ihre gute Leitung, nichts davon hat sie gerettet und für gut genug erklärt, dabei zu sein. Nichts davon, nur das Opfer dieses Lammes von Jesus. Nur dieser Liebe und dieser Tatsache zu vertrauen, dass uns jemand aus dieser verrückten Welt retten muss und es auch kann. Und jetzt sind sie angekommen. In diesem sagenumwobenen Himmel. Und ich habe mich gefragt, wie stellst du dir den Himmel vor, wenn du ihn dir überhaupt schon mal vorgestellt hast? Wie sieht er in deinem Kopf aus? Ich weiß, es gibt diese Ideen von Wolken und Harfen und Engelchen und irgendwo auf so einer Wolke schwebt dann so ein weißhaariger Mann mit langem Bart herum und das ist dann Gott. Als Kind hatte ich mal einen Traum, wo ich den Himmel gesehen habe. Und es war tatsächlich auch alles weiß, der Boden war so aus Wolken und die Häuser waren auch so hell und irgendwie fast durchscheinend. Und ich erinnere mich, dass über einem dieser Gebäude so ein goldenes M aufleuchtete. Meine Vorstellung vom Himmel. Das sind alles, ehrlich gesagt, ziemlich traurige Vorstellungen vom Himmel. Sie sind irgendwie leer und kühl und auch nicht sehr belebt, war das Ganze. Die neue Welt, in die Gott uns einlädt, die wird alles andere sein als das. Die Bibel beschreibt, dass Gott mitten unter den Menschen wohnen wird, dass er ihnen ganz nah sein wird. Und das erinnert an eine Beschreibung in der Bibel von ganz vom Anfang, an den Garten, den Gott für die Menschen angelegt hatte, in dem er mit ihnen spazieren gegangen ist. Andere Abschnitte in der Offenbarung sprechen von einer wunderschönen großen Stadt. Und schon im ersten Teil der Bibel kündigt Gott eine Zeit an, in der die ganze Schöpfung erneuert wird. Also es geht nicht darum, in ein leeres Jenseits entrückt zu werden. Der Himmel wird nicht still und steril, sondern auch körperlich und greifbar. Jesus sagt selber über die Zeit in dieser neuen Welt, dass es ein Festessen geben wird, bei dem alle zusammen sein und feiern werden. Das hat nichts von Ferne und Distanziertheit. Tischgemeinschaft war schon früher und früher noch mehr als heute ein Zeichen von enger Gemeinschaft und Zugehörigkeit auch. Zusammen zu essen und zu genießen verbindet. Und das, was hier jetzt gerade schon so lange nicht mehr möglich ist, das werden wir im Himmel mehr als nachholen werden können. Hier im Text selbst sagt der Älteste ja auch, dass Gott für die Menschen wie so ein Zelt sein wird, dass er sie beschützen und umschirmen wird. Und wieder ein anderes Bild, das Jesus einmal dafür gebraucht, ist eine Hochzeit, bei der er und die Menschen, die er so sehr liebt, endlich vereint werden. Also das alles sind Bilder so von Festlichkeit und Erhabenheit, von Ankommen, von enger Gemeinschaft und Freude. Und diese Menschenmenge, die Jesus da beschreibt in dem Text, ist eine multiethnische, multikulturelle Gemeinschaft, die ewig dort zusammen sein wird, auf Jesus ausgerichtet. Aus allen Nationen, alle Länder sind vertreten. Stell dir das mal bildlich vor. Es sind Polen und Österreicher, Italiener und Japaner, Mikronesier und Deutsche, Russen, Kongolesen und Südafrikaner aller Farben, Brasilianer, Mexikaner, Inder, Nachfahren von indigenen Stämmen aus Nordamerika und US-Amerikaner. Im Alten Testament hatte Gott Abraham, dem Stammvater von Israel, das versprochen. Und jetzt ist es Realität geworden. Da stehen sie alle zusammen, und zwar in Frieden. Das klingt wie die größte Utopie. Aber nur deshalb, weil wir uns so weit davon entfernt haben, wie es einmal gemeint war. Diversität wird dann kein Thema mehr sein, sondern Normalität. Es braucht keine Inklusionsbeauftragten, keine Verteidigungsminister und keine Sozialarbeiter mehr. Und niemand muss mehr Friedens- und Konfliktforschung studieren. Es werden endlich alle gleichwürdig geschätzt und behandelt werden. Und es wird gerecht zugehen. Menschen werden ihre Unterschiedlichkeit wahrnehmen, aber es wird nicht mehr trennen. Alle, die zum Lamm gehören, zu Jesus, aus allen Nationen und Stämmen, werden gleichermaßen berechtigt, gemeinsam diese neue Erde zu regieren, auf der alles so ist, wie es sein soll. Es braucht keine Fridays for Future mehr und keine dringenden Klimaabkommen, denn diese neue Erde ist gesund und im Gleichgewicht und sie wird auch nie wieder aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Dafür sind wir geschaffen. Das ist das ursprüngliche und dank Jesus auch das zukünftige Bild der Menschheit. In einer erfüllten Welt in gesunder Gemeinschaft, als Regierende und als Kinder des Höchsten. Und das, was die Menschenmenge hier gemeinsam dann mit allen Anwesenden tut, ist das Natürlichste. Ihren König, ihren Vater und das Lamm, Jesus, der sie gerettet hat und in diese Welt gebracht hat, anzubeten, Danke zu sagen, zu staunen, zu lieben und sich über sie zu freuen. Und das wird nicht künstlich und gestelzt sein und Pflichtprogramm, sondern das wird eher so wie die längste, genialste Hochzeitsfeier mit der besten Musik und Tanzen bis in den Morgen. Oder wie wenn im Fußballstadion bei einem wichtigen Sieg die Fans minutenlang stehen und klatschen, singen und schreien und pfeifen. Oder wie vor Staunen vor etwas Wunderschönem ganz still werden und es einfach nur anschauen wollen. Der irische Schriftsteller C.S. Lewis hat in seinem letzten Buch der Chroniken von Narnia das Land beschrieben, in das Aslan, der Löwe und Schöpfer von Narnia, am Ende alle einlädt, die zu ihm gehören. Und er beschreibt dieses Land aus der Perspektive von ein paar Kindern, die es jetzt zum ersten Mal sehen. Und es ist ein Land, in dem alles intensiver ist, als sie es bisher gekannt haben. Ein Land, das sie irgendwie an was erinnert, vielleicht an eine schöne Kindheitserinnerung oder einen wunderschönen Urlaub. Die Farben scheinen intensiver zu sein, das Blau des Himmels scheint tiefer, alle Früchte schmecken noch krasser und fruchtiger, als sie es je geschmeckt haben. Und Lucy, eins der Kinder, weint, weil sie sieht, wie die Welt Narnia, die sie bisher als gut und wunderschön kannte, wie diese andere Welt stirbt und vergeht, die bisherige. Und ein guter Freund tröstet sie dann und sagt, du brauchst um Narnia nicht zu trauern, Lucy. Alles, was noch zum alten Narnia gezählt hat, all die lieben Geschöpfe, sind durch die Tür in das wirkliche Narnia gezogen. Natürlich ist es anders, ebenso verschieden wie ein wirkliches Ding von einem Schatten. So verschieden, wie wirkliches Leben sich von einem Traum unterscheidet. Wenn man versucht zu beschreiben, wie man sich dort fühlt, würde man sagen, nun bin ich doch noch nach Hause gekommen. Das ist meine wahre Heimat. Hierher gehöre ich. Nach diesem Land habe ich mich mein ganzes Leben lang gesehnt, aber das wusste ich bis jetzt nicht. Warum liebten wir das alte Narnia? Weil es manchmal ein bisschen wie dieses Land hier aussah. Vielleicht denkst du jetzt, wow, das klingt wirklich schön, groß und reich und wünschenswert. Oder vielleicht denkst du auch, ja, das klingt nett, aber es ist natürlich eine Utopie. Religion ist eben ein Versuch, die Welt zu erklären und Moral und Hoffnung zu fördern. Und so eine Vorstellung vom Himmel ist ja auch schön und gibt Perspektive. Wenn Leute das brauchen, dann ist das doch gut für sie. Aber warum sollte man sowas glauben? Und warum solltest du, wenn du das bisher nicht glaubst, daran etwas ändern? Das bringt uns zum Abschnitt, wer glaubt denn sowas, ist das glaubwürdig? Ich kann dir den Himmel nicht beweisen. Ich kann dir nur davon erzählen, warum ich glaube, dass es Sinn ergibt und warum dass es nichts gibt, was sich mehr lohnt, darauf zuzugehen. Und dir, ob du glaubst oder nicht, sagen, wie sehr es dein und mein Leben verändern wird, wenn wir darauf zugehen. Ich finde es zum Beispiel einen interessanten Fakt, dass nach einer unabhängigen Studie von 2015 84% der Weltbevölkerung einer Religion angehören. Also einer Religion, die alle in irgendeiner Form an ein Jenseits glauben. Das bedeutet, dass nur 16% aller Menschen auf der Welt keiner Religion angehören und nicht offiziell an ein Jenseits glauben. Jetzt kann man annehmen und sagen, ja, aber viele gehören ja eher so traditionell oder aus kulturellen Gründen einer Religion an. Sagen wir, wir ziehen einfach mal einen großen Teil ab, 30%, dann ist es immer noch über die Hälfte der Weltbevölkerung, die an ein Jenseits glaubt. Jetzt kannst du davon ausgehen, dass die das halt nicht so hinterfragt haben und nicht so gut durchdacht haben. Vielleicht sind sie auch weniger gebildet und weniger schlau als du. Oder du kannst fairerweise davon ausgehen, dass über die Hälfte der Weltbevölkerung zum Teil weniger schlau und zum Teil schlauer ist als du und dass die Möglichkeit besteht, dass sich nicht alle irren. Genauso wie du nicht daran glaubst. Beides ist Glaube und beides kann man nicht beweisen. C.S. Lewis, den ich gerade schon zitiert habe, der war lange überzeugter Atheist. Nach vielen Jahren des Forschens und Zweifelns und hartem inneren Ringen mit sich und der Welt und Philosophie und dem Glauben hat ihn schließlich der christliche Glaube überzeugt. Darüber hat er später ein Buch geschrieben, oder eigentlich mehrere, und eins, in dem er erklärt, warum für ihn der christliche Glaube Sinn ergibt. Er deckt viele verschiedene Themen ab, unter anderem schreibt er aber, dass wir alle Sehnsucht nach dem Himmel haben, dass wir sie aber bloß nicht erkennen. Er schreibt, wir haben alle eine Sehnsucht in uns, die durch nichts in dieser Welt beantwortet werden kann. Es gibt vieles auf der Erde, was dem gerecht zu werden scheint. Und manchmal werden wir denken, gleich sind wir angekommen. Wenn wir nur noch das erreicht haben, dann sind wir da und sind erfüllt. Aber jedes Mal wird ein Rest der Enttäuschung bleiben. Er schreibt, die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder wenn wir am Anfang eines interessanten Studiums stehen, die wird durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium wirklich gestillt. Und ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, verpfuschten Ferien oder verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von den besten, die es geben kann. All die, dass die besten Dinge, die besten Beziehungen und Umstände, die uns passieren können, nachdem wir uns ausgestreckt haben, für die wir gearbeitet haben, und wenn wir sie alle erreichen, das wird uns nicht letztendlich befriedigen. Wenn wir also Sehnsüchte in uns tragen, die nichts auf dieser Welt befriedigen kann, dann könnte man deshalb logischerweise vermuten, dass wir nicht nur für diese Welt gemacht sind, sondern dass es mehr, dass es vielleicht eine Welt geben muss, die diese Sehnsüchte erfüllt. Und dann könnte man als nächstes fragen, wie dieses Meer, dieses eventuelle Leben nach unserem Tod denn aussehen könnte und wie man dorthin kommt. Und dazu hast du jetzt einigen Input, was Christen glauben, was Gott in der Bibel beschreibt. Und wenn du das schon glaubst und wenn du es noch nicht glaubst, lass uns einmal das noch kurz zu Ende denken. Was ist, wenn das Wirklichkeit wird? Also wer sowas glaubt, was bedeutet das jetzt für uns hier? Wenn es so eine ewige, gute Welt bei Gott gibt, dann wird es unser Leben hier in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Manches wird dann relativ, wenn du weißt, das hier ist nicht alles. Jesus hat seinen Freunden gesagt, er geht vor und er bereitet Wohnungen vor. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, dem alles gehört, Wohnungen vorbereiten wird, dann werden das die besten Wohnungen, die du dir vorstellen kannst. Beziehungsweise noch besser. Wenn du weißt, dass diese Wohnung auf dich wartet, dann ist es nicht so schlimm, wenn du hier nicht deine Traumwohnung oder dein Traumhaus bekommst und das perfekte Sofa und den perfekten Garten. Denn du wirst später ewig das Perfekte haben. Wenn du weißt, bei Gott gelten andere Maßstäbe, was Erfolg angeht. Er sagt sowas wie, wir sollen sein wie die Kinder oder vieles, was in dieser Welt als schlau und ganz, ganz wichtig gilt, das ist in Wirklichkeit ein bisschen unsinnig. Oder die Sanftmütigen werden die Erde als Besitz erhalten. Nicht die mit dem stärksten Ellbogen, nicht die mit den raffiniertesten Plänen. Und den Armen wird die Welt gehören, nicht denen mit den meisten Gehaltserhöhungen. Wenn du das weißt, dann ändern sich manche Dinge. Dann ändert sich, wie du Dinge siehst und dann ändert sich, was du brauchst. Und wie du mit Dingen umgehen kannst, mit Verlust, auch mit Erfolg. Du wirst viel weniger abhängig von vielem werden. Vieles wird hier nicht mehr so entscheidend sein. Du wirst hier nichts verpassen. Du hast ewig Zeit. Auch die Perspektive auf Leid wird sich ändern, wenn wir auf die neue Welt bei Gott zugehen. Dort wird es kein Leid mehr geben. Ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was es für dein Leben hier dann bedeutet. Ich habe diese Aussicht, ich brauche die so sehr, weil sonst werde ich manchmal gefühlt verrückt. Ende letzten Jahres hat Gott mich in einer echt harten Zeit darin nochmal wirklich geschult. Wir als Familie haben so zwischen Mitte Oktober und Mitte Dezember eine krasse Zeit erlebt, in denen wir gefühlt alle abwechselnd ständig krank waren. Und wer Kinder hat, weiß, dass es heftig ist, wenn du nicht wirklich krank sein darfst, sondern weiter funktionieren musst, weil du dich um jemanden kümmern musst. Wir hatten durch Corona natürlich auch keine Kinderbetreuung. Wir waren ein paar Tage in Quarantäne. Das bedeutet, dass uns auch keiner helfen konnte. Wir haben eine Fehlgeburt erlebt. Das war eine heftige Zeit. Zeit, in der ich wieder getestet habe, mich an Gottes Zusagen festzuhalten und zu erleben, ob sie mich halten. Mich daran festzuhalten, dass das hier nicht alles ist, dass Gott gut ist und dass er weiß, was er tut, dass aus allem Schmerz er immer noch Gutes machen wird. Und es hat gehalten. Es ergibt Sinn, auch in konkret erlebtem Leid. Ich musste mich nicht fragen, warum das eine oder andere Schwere passiert. Es passiert, weil diese Welt kaputt ist und weil wir kaputt sind und weil wir Rettung aus dieser kaputten Welt brauchen. Und ich wusste, es wird alles gut sein. Durch diese krasse Zeit bin ich gereift und ich habe gelernt. Ich wurde getragen und ich weiß, ich werde bei Gott ausruhen können. Dort wird es keine Schwere mehr geben. Das hat mir unheimliche Hoffnung und Kraft gegeben und gibt es mir immer noch. Es verändert auch, wie wir mit Leid umgehen, die wir außerhalb von uns selbst sehen, auf der ganzen Welt. All diese schrecklichen Situationen, die jetzt gerade real sind für so viele Männer, Frauen und Kinder. Manchmal halte ich das kaum aus, aber ich weiß, das Beste, das diesen geplagten Menschen passieren kann, ist neben sofortiger Hilfe, versteht mich nicht falsch, lasst uns tun, was wir können. Aber darüber hinaus, was sie noch tiefer und zwar wirklich und für immer aus diesem Leid befreien wird, das ist, Jesus zu kennen und in seiner neuen guten Welt zur Ruhe kommen zu können. Und all diesen Mist und diesen Schmerz wird Jesus umkehren in Freiheit und Ganzheit, in Heilsein, Gesundsein und Gerechtigkeit. Und das Maß an Gutem wird das Maß hier an Bösem bei weitem übersteigen. Wisst ihr, wie es an einer Stelle in der Bibel beschrieben wird? Ich finde es so stark. Dass alles Leid, das wir hier erleben, vom Himmel aus betrachtet, nur noch wie ein Schatten sein wird. Es wird nicht vergessen sein. Aber es wird jeden, der gelitten hat, nicht mehr treffen und nicht mehr quälen. Sondern Johannes bekommt hier im Text erzählt und noch alle andere Bibelstellen beschreiben, dass das Gott alle unsere Tränen von unseren Gesichtern abwischen wird. So nah kommt Gott uns. Ich glaube, je verrückter diese Welt wird, desto wichtiger ist es, dass wir unsere Hoffnung nicht allein auf diese Welt setzen. Denk mal an eine Sache in deinem Leben, die dir wichtig ist. Nimm nicht die allerwichtigste, aber eine, für die du einiges investierst. Hast du was? Wenn du jetzt an eine herrliche Ewigkeit bei Gott denkst, ist diese Sache dann immer noch so wichtig? Jetzt denk mal an eine Sache, die dich so richtig nervt oder stört oder mit der du Schwierigkeiten hast. Was passiert, wenn du daran denkst, dass du einmal in Gottes guter neuer Welt sein kannst, in der Gott alles zur Gerechtigkeit und zum Guten geführt haben wirst? Wie sieht diese Sache dann aus? Verändert sich etwas an der Sicht darauf? Das ist eine Übung, die das Potenzial hat, dein Leben und deine Sicht auf vieles zu verändern. Mach das ruhig ein paar Mal, ab und zu, dich zu fragen, wie sieht diese eine Sache aus der Ewigkeitsperspektive aus? Für mich ändert das so viel. Ich gewinne unheimlich viel Gelassenheit, Freude, ich freue mich unglaublich, ich habe eine unglaubliche Vorfreude gewonnen dadurch, Dankbarkeit und Kraft. Und das ist, was das Lamm für uns erkämpft und gewonnen hat. Wenn dann eines Tages alle dort bei Gott ankommen, die Jesus dem Lamm vertraut haben, dann wird das keineswegs das Ende unserer Geschichte sein. Dann geht's erst richtig los. All die Abenteuer, die wir je erlebt haben, werden, noch einmal mit den Worten von C.S. Lewis, nur der Umschlag und das Titelblatt gewesen sein. Dann werden wir es beginnen können, das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat, der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. Amen.